BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Georg Ried ist ein Urgestein im Bayerischen Rundfunk, kann man sagen. Dem BR verbunden ist er seit 1989. Seit 1991 ist er im Radio zu hören. Im Fernsehen moderiert er seit 22 Jahren verschiedene Sendungen, die sich um Blasmusik drehen, zum Beispiel Bayern, Burgen, Blasmusik, dann natürlich die Faschings-Prunksitzung, Schwaben, Weiß, Blau, Hurra und Helauben, heute Abend wieder im BR-Fernsehen zu sehen. Ja, und jetzt ist es aber Zeit, dass der Ostallgäuer Servus sagt. Am Sonntag jetzt, den 1. Februar, da läuft seine letzte Radiosendung »So schön klingt Blasmusik auf BR Heimat«. Anlass für uns, ein bisschen zurückzublicken auf dieses lange Musikanten- und Radio- und Fernsehleben. Schön, dass du da bist, Georg, Schorsch, Christi, und willkommen im BR Heimatstudio.
Hannes, ich grüße dich auch und mich freut's, dass wir heute mal wir zwei Ostallgäuer an Ratschmacher kennen.
Ja, der Ratschmacher, als wär's drum mit Ausgau, glaube ich.
Ich glaube es.
Im BR Heimatstudio heute der Ried Schorsch, der jetzt am Sonntag seine letzte Sendung im Bayerischen Rundfunk moderieren wird. So schön klingt Blasmusik. Heute ist er bei uns im Studio und ja, wir ratschen über die Arbeit im Bayerischen Rundfunk, Stellenwert der Blasmusik und natürlich, Schorsch, über deinen Werdegang und zum Schluss noch ein bisschen auch, was du für die Zukunft vielleicht für Pläne hast. Jetzt nehmen wir es aber mal mit, ein bisschen in deine Kindheit. Wir sind beide Ostallgäuer, ich eher vom Süden, du so Mipperdin, kann man sagen. Markt Kaltental, Blonhofer, Aufkirch gehört da dazu. Du bist Jahrgang 1959, 19. November geboren.
Ein sehr guter Jahrgang, also was den Wein betrifft. Gell? Das ist ein Jahrhundertjahrgang, sagt man immer, sagen die Weintrinker. Ich selber bin ja kein Weintrinker, ich mag lieber das Bier gerne. Aber das stimmt, 59 in Blonhofen zur Welt gekommen, das Licht der Welt erblickt. Also nicht im Krankenhaus in Kaufbeuren oder so, sondern wir sind eine echte Blonhofer gewesen. Und aber wunderbare Kindheit gehabt mit unseren Nachbarskindern und auch mit unserer Familie. War immer alles toll. Wir haben ein Baugeschäft gehabt daheim und da waren wir natürlich auch viel draus und viel mit den Maurern und Arbeitern mit beieinander. Und war einfach schön. Und dann später auch tolles Freundeskreis gehabt und nette und schöne Erlebnisse, natürlich dann auch musikalisch, gell, als ich dann angefangen habe mit der Musik.
Es ist so, immer, ich kenne ja Blonhofer, haben ja schon die Ehre gehabt, bei dir da im Stadl den Abend und Veranstaltungen mitzugestalten. Es ist ein idyllischer Fleck, möchte ich sagen. Das ist eher ein Bilderbuch-Örtle.
Ja, da ist die Welt noch in Ordnung, gell? Gott sei Dank.
Also sagt man, aber vielleicht ist es ja so.
Ja, viele sagen ja immer, man braucht irgendwelche große Zugangsstraßen und Verkehrsanbindungen. Wir sind eigentlich froh, dass wir das nicht haben, weil dann wir sind zwischen B17 und B18, also dazwischen drin, oder B16, gell? Aber alles weit weg. Mhm. Ich habe nach Kaufbeuren habe ich 12 Kilometer, nach Landsberg sind es 18 oder 20 und nach Schongau sind es auch 20. Also schön in dem Dreieck da drin.
Wie viele Geschwister gibt es bei dir?
Ich habe nur 4 Geschwister. Die älteste ist meine Schwester, dann kommt mein Bruder, der ist auch noch ein bisschen älter, dann komme ich und dann kam 10 Jahre nichts und dann kamen die 2 Jüngeren.
Du hast gerade geschildert, eine schöne Kindheit. Jetzt auch bei euch, ich kenne den zentralen Gasthof, legendäre, kann man jetzt schon ein bisschen Werbung machen, legendäres Wirtshaus der Zeit.
Ja.
Wie bist du zur Musik gekommen? Ist das über das Wirtshaus gegangen oder über die Eltern?
Nein, also das Gasthaus Zitt ist ja auch verwandt zu uns. Meine Oma war eine geborene Zitt und kommt aus dem Haus raus, auch ein sehr musikalisches Haus. Zitt legendär, der alte Wirt, Drunkel Max. Und zur Musik bin ich gekommen ganz normal im Alter von knapp 10 Jahren, 69 bin ich zur Musik gekommen. bei der örtlichen Musikkapelle. Aber das Ausschlaggebende war dann schon doch die Begegnung mit Ernst Mosch. Ich war 69, durfte mit meinem Vater in die Nachbargemeindefahrer, da hat der Mosch gespielt und das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis.
Also das hat diesen 10-jährigen Schorsch so beeindruckt?
Das war einfach diese wunderbare Musik, die er gemacht hat. Die hat mich dann schon beeindruckt. Und da gibt es eine ganz nette Geschichte. Als ich dann daheim war, hat mir mein älterer Bruder auf Weihnachten eine Schallplatte geschenkt, eine Single-Schallplatte. Damals gab es ja noch die Schallplatten, das wissen die Leute halt ja gar nicht mal, wie eine Schallplatte ausschaut, mit Vorder- und Rückseite. Und da war auf der Vorderseite war Kannst du Knödel kochen? Und auf der Rückseite war der Wittmann Franz. Und die zwei Lieder, die habe ich dann immer gespielt. Das war ja das einzige Mosch, was ich gehabt habe. Und ich habe dann auch die Ehre gehabt, später, als ich mit dem Fernsehen unterwegs war, mit der Opernzeller Bayerisch-Böhmischen, eben dieses Potpourri der Wittmann-Franz und Knödel, die Knödelpolka, noch einmal zu singen im Fernsehen, zu Ehren von Ernst Mosch und zu Ehren meiner Anfänge als Musikant.
Ja, dann muss jetzt zwingend dieser Titel her, Opernzeller Bayerisch-Böhmische.
Ja, der Andi Samböck ist da der Dirigent, auch kein Unbekannter in Sachen Blasmusik. Er war ja viele, viele Jahre stellvertretender Präsident vom Musikbund und Ober- und Niederbayern und natürlich auch ein Erzmusikant und veranstaltet viel und mit dem habe ich das damals zusammen aufgenommen.
Also du bist da mit dabei?
Ja, ja, ich sing da. Ich sing dir zwei Titel. Kannst du Knödel kochen und der Wittmann Franz.
Der Richard.
Und die begleiten mich.
In BR Heimat und jetzt als Sänger.
Ich finde es ja auch gut, dass wir zwei Musikanten sind. Denn wenn Musikanten Musiksendungen machen, dann ist das einfach authentisch. Das ist das Schöne.
Also ich denke, es ist so. Ja.
Also und Sie schwätzen die bloß drüber, sondern Sie haben auch ein bisschen Ahnung von dem ganzen Geschäft.
Ja, und du hast natürlich eine profunde Ahnung auch von der Musik, weil du es dann letztlich auch studiert hast. Ne? Jetzt greifen wir aber, oder machen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast von diesem Erlebnis als 10-jähriger Bub erzählt, wo du Ernst Mosch gehört hast.
Ja, und danach habe ich mit der Musik angefangen und in der Heimatkapelle und dann auch Unterricht bekommen vom Helmut Goldmann, damals ein profunder Musikant bei uns, der Berufsmusiker war. Und der hat mich dann eingeführt in die Profiszene der Musik. Und dann kam das Musikstudium am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Bin ich ganz stolz gewesen. Ich war damals, da waren einige Bewerber, man hat nur zwei genommen und einer davon war ich. Das war schön. Da muss man vorspielen, ganz klar. Das ist wie eine Aufnahmeprüfung in einem Orchester oder irgendwas. Gell. Das war schon toll. Gell. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor unserer Heimat verbunden gewesen, auch in meiner Münchner Zeit beim Musikstudium, immer bei der heimischen Blaskapelle mit dabei gewesen, wo ich dann später auch Dirigent war. Und immer der Heimat verbunden auch, Leute von der Sprache her schon auch und vom Mundartkreis natürlich auch.
Ja, also das ist ja nochmal eine spezielle Facette von dir, die neben der Musik stattfindet, eben diese Heimatverbundenheit, die sich niederschlägt in schriftstellerischer Tätigkeit.
Ja, einige Bücher geschrieben im Mundart, natürlich auch Biografien, auch über Musikbücher. Insgesamt sind es 14 Bücher, die ich geschrieben habe. Also das ist schon eine Menge Holz, gell? Und Mundart lag mir immer im Herbsten, weil die Muttersprache, das ist halt was Authentisches und da ist man halt daheim. Und so bin ich 1989 Gründer und auch Vorstand vom Mundartkreis Ostallgäu geworden. Damals waren noch so richtig große Mundartdichter wie der Kaspar Streif oder die Clara Rotalme, die leider Gottes nicht mehr unter uns sind, waren auch mit dabei. Und es waren auch die Vorbilder in Sachen Mundart. Die haben schon unwahrscheinlich tolle Gedichte geschrieben. Und so sind wir halt dann als junge Menschen, die war damals 29 Jahre alt, halt auch hineingerutscht. Und man hat auch die ersten Bühnenerfahrungen gemacht. Mhm. Man hat große Veranstaltungen dann schon erlebt im Modeon, im Markt Oberhof und so, und große Mundartabende, sehr erfolgreich. Und da war ich als Moderator dann schon auf der Bühne auch aktiv. Und natürlich als Mundartinterpret.
Jetzt kennen die ja auch schon einige Jahre. Man braucht aber schon auch ein bisschen ein Naturell, um all diese Aktivitäten zu entwickeln und Lust drauf zu haben. Also ein bisschen ein Macher bist du schon.
Ja, war ich immer. Ich habe immer viel gemacht und viel angestoßen, sei es die Marktfestspiele im Lohnhofen. Das war auch so eine tolle Episode in meinem Leben. Da haben wir jedes Jahr eine Bühnenshow gemacht. Kann man ein bisschen so vergleichen mit dem Nockerberg, mit Bühnenspiele, wo Politiker aufgetreten sind, die dann damals schon ein junger Parodist aus Kaufbeuren und Freund von mir interpretiert hat, nämlich der Wolfgang Krebs, den man ja mittlerweile auch kennt in ganz Bayern. Und wir haben da schon viel aufgezogen, gell. Aber zum Thema Heimat, und da hätte ich auch ein Gedicht dabei von mir, ein sehr altes Gedicht, wo ich damals schon geschrieben habe über die Heimat, das wäre vielleicht ganz interessant.
Das machen wir. Warte mal, und dann lassen wir mal so wirken, das Gedicht, dann schließen wir musikalisch an mit dem Bertolt Schick, ja. Weil, da greife ich jetzt vor, du bist ja auch eben als Komponist unterwegs.
Ja, viel habe ich komponiert, aber immer wieder Lieder oder dann auch den Allgäuer Heimatmarsch. Das war damals der Auftrag von der Allgäuer Zeitung zum Jubiläum der Allgäuer Zeitung. Und den Heimatmarsch mit Text, den haben wir damals geschrieben und den hat jede Blaskapelle auch im Allgäu gekriegt. Viele spielen ihn auch, also er gehört schon wirklich zum regelmäßigen Repertoire. Unsere Heimat ist das Allgäu. Ich singe diesen Heimatmarsch jedes Jahr, auch schon viele Jahre, ich glaube 15 Jahre schon, zur Eröffnung vom Tänzelfest in Kaufbeuren, beim Einzug der Festwirte, immer in der Kaiser-Marx-Straße auf der Bühne. Und das macht mir Freude, dass der gerne gespielt und auch gesungen wird. Wir wollten da einfach einen Gesangsmarsch haben.
Mhm. Aber jetzt hören wir
mein Reim über Heimat. Heimat, das ist ein Land, Brauchtum und Verbundenheit. Heimat ist ein Trachtergewand, eigens gemacht für eisere Leute. Heimat, das sind Berg und Wälder, im Winter weiß, ganz voller Schnee. Und im Mai die Gerler Felder, Heimat ist ganz einfach schär. Heimat, das ist Dialekt, der ist gewiss kein Schand, denn die Muttersprache verdient Respekt in eisem Heimatland. Heimat, das ist eiser Esser, Kässpatzer und Apfelstrudel, Zopf und Kirchleitvergesser, Krautkrapfer und Heffernudel. Heimat, das ist eiser Wirt und ein halber Bier, a Geselligkeit bei Wort und Lied und für Humor a Gespür. Heimat, das ist Blasmusik. Und ein Chor zum Singen, Passionsspiel und Theaterstück, so tut die Heimat klingen. Heimat, das bist du und ich, das sind wir all miteinander. Drum macht Heimat, ich dahin, sind stolz aufs Heimatland.
Wirtshaus Georg, hast du vorhin schon erzählt, bei euch in Blonhofer eine wichtige Rolle natürlich gespielt, klassisch. Ist das heute noch so ein Mittelpunkt im Dörfler? Und du hast darüber geredet, dass ja die Mundart und natürlich die Heimat dir auch seit Jahren und seit immer schon ein Anliegen ist. Deswegen bist du mit im Mundartkreis Ostallgäu und auch Mitglied beim Förderverein Mundart Allgäu e.V., denke ich. Und ja, das hat sich auch ausgezahlt bzw. ausgezeichnet. Es gibt dann einen Mundartpreis im Ostallgäu. Ja. 2014 ist der an dich verliehen worden.
Ja. Ja, der Mundartpreis, das war eine große Ehre, nicht nur für mich jetzt, sondern auch an alle Mundartschaffenden, die bei uns im Ostallgäu aktiv waren und auch darüber hinaus. Und wir haben auch an den Heinz Kleinert einmal den Mundartpreis verliehen. Das ist einer aus Gablenz, der hat im paurischen Dialekt wunderbare Gedichte gemacht. Und der Mundartpreis Ostallgäu auch an jemanden, der einfach...
Achso, das ist dann schlesisch quasi.
Schlesisch, ja. Ein Mund, aber klasse Dichter, lebt auch schon leider nicht mehr. Und das war damals schon ein bisschen, ja, da haben viele gesagt, ja, wie kann man, der Guide Allgäuer Mundart spricht, aber er hat es auch verdient in seiner Mundart. Mhm. Und er hat es einfach wieder populär
gemacht. Das ist mir ja immer wichtig. Also jetzt sitzen da, was mir eine große Freude ist, zwei Allgäuer da. Aus dem Ostallgäu beide, die viel Freude an ihrer Heimat haben und das auch gern hinaustragen. Aber ich denke, was wir machen und was überhaupt die Aufgabe sein kann oder soll, dass man diese, ich sag's jetzt, Heimatliebe, das gilt ja für uns zwei, weil wir halt von da sind, weil du ab Lohnhofer bist und ich ab Fronter. Aber das gilt ja überall.
Das ist auch richtig so. Und ich versuche ja immer wieder und immer noch Veranstaltungen zu machen. Zum Beispiel gibt es ja auch schon seit 26 Jahren das Advent im Stadl, eine Veranstaltung, die du auch ganz gut kennst. Du warst ja schon oft bei mir zu Gast als Sprecher. Und das ist auch wirklich beste und schönste Volksmusik in der Adventssendung und ist dann auch immer ausverkauft. Hat der Bayerische Rundfunk auch schon mal aufzeichnet einmal und einfach tolle Veranstaltungen. Wir machen auch Mundartveranstaltungen und wir haben auch im Stadeltheater bei uns in Blonhofen, das ja ganz eine hervorragende Kleinkunstbühne ist, haben wir auch schon Theater gespielt. Mhm. Ein Theaterstück von mir, Die Liebe ist vergänglich, hat es geheißen. Das war ein lustiges Theaterstück, auch teilweise im Mundart dann. Gell?
Weil die Adventszeit noch nicht lang rum ist und du jetzt das gerade angesprochen hast, du hast ja auch die mit der mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt und sozusagen das, was Ludwig Thoma schon gemacht hat. Ich meine, etliche Leute probieren das ja, das in ihre Heimat zu übertragen. So hast du dich daran auch mit diesem Thema versucht und die Allgäuer Weihnachtslegende
draus gemacht. Vor vielen Jahren schon geschrieben und die gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut, weil bei mir kommt einfach Maria und Josef kommen von Fronter. Also aus deiner Heimat, die müsstest du eigentlich noch kennen.
Ja, jetzt tun wir gerade hart.
Aber, ja, das tun wir gerade überlegen. Von Fronter und die müssen auf Beira, also auf Kaufbeuren, wo das Finanzamt ist, müssen die rauch und zum Erfasser und kommen dann über Längerwang, weil bei Längerwang, das weiß ich nicht, ob das alle unsere Hörer wissen,
gibt's
ja den Ort Bethlehem. Mhm. Und da machen sie dann Station und da bringen sie ihr Kind auf die Welt. Okay. Schade, dass wir jetzt nicht die Weihnachtszeit hätten, aber vielleicht komme ich an Weihnachten mal zu dir.
Ja, komm, das kriegen wir schon.
Dann können wir da mal über die Weihnachtslegende schwätzen. Ja.
Du hast, weil es doch noch ein bisschen in die Zeit passt, ein anderes Buch rausgeben, Oh du schöne Weihnachtszeit, habe ich kürzlich mir erlaubt, eine wunderbare Geschichte daraus zu zitieren vom Sedlacek.
Ja.
Ja, wie ist dieses Buch zustande gekommen?
Ja, da sind ja hochdeutsche Geschichten drin, weil ich natürlich viel unterwegs bin, ganz Bayern. Ich mache ja auch viele Weihnachtslesungen in München und ja, im Schliersee bin ich jedes Jahr und so weiter. Und da kommt man halt mit dem Dialekt. Zu hören ist der Dialekt bei uns schon einigermaßen verständlich. Weil wir jetzt doch nicht so extrem schwätzen, wir Ostallgäuer, so wie die Oberallgäuer. Und das versteht man, aber beim Lesen tun sich die Leute schon schwer. Weil Dialekt zu schreiben und zu drucken in der Buchnei, das ist schon ein bisschen ein größeres Unterfangen.
Ja, das ist ja, wenn ich da einhaken darf, das ist ja meine persönliche Meinung. Im Grunde genommen, glaube ich, ist, wenn was in Dialekt verfasst wird, das kann man schon versuchen, irgendwie das in Schrift zu bringen, aber richtig lesen kannst zum Schluss eigentlich nur der eh im Dialekt daheim ist und von da kommt.
Und der es verfasst hat, der spricht es halt am besten.
Glaube ich.
Aber ich habe immer wieder hochdeutsche Werke auch geschrieben, auch Gedicht von mir, gibt es ja das Büchle von mir, der Bühnendichter, da sind auch lauter hochdeutsche Gedichte drin und auch teilweise sehr erfolgreiche Gedichte. Eins zum Beispiel, wenn wir noch Zeit haben, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, Freunde, wir haben noch gut Zeit.
Da geht es um die Entstehung der Musik, die Evolution der Musik, also wie ist sie entstanden? Und da gibt es ja Menschen, die studieren 4 Jahre Musikwissenschaft.
Ja, Musikwissenschaft, genau.
Musikwissenschaft. Ja. Bei mir kann man das innerhalb von 3 Minuten lernen.
Herr Ried,
wie die Musik entstanden
dann los.
Ist. Die Evolution der Musik. Schon früher die Neandertaler waren neben Höhlenmaler auch die ersten Trommelbauer. Sie waren als Jäger auf der Lauer, denn die Bären, deren Häute, waren sehr beliebte Beute. Das große braune Bärenfell spannten sie auf ein Gestell, links und rechts gut festgebunden, war die Trommel dann erfunden. Damals war der Höhlenmann stolz, dass er laut trommeln kann. Bum, 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 so hieß das Stück. Das war der Ursprung der Musik. Zum Rhythmus dieser Bärenhaut sangen dann die anderen laut. U-ha, u-ha, ohne Sinn. Das war dann der Liedbeginn. Doch dann, im Laufe dieser Zeit, wurde auch der Mensch gescheit, er schnitzte Flöten, spannte Saiten, konnte melodiös begleiten und dazu sein Liedlein singen. Herrlich hörte man es klingen. Musik wurde als schön empfunden, bereicherte die Alltagsstunden und so mancher Musikmann fing zu komponieren an, vom Altertum bis in die Zeit, wo am Barock man sich erfreut, Klassik, Romantik, wunderbar, kam dann die Komponistenschar, Sebastian, Wolfgang, Ludwig, Franz, Richard, Karl oder auch Hans, sie alle schrieben Melodie und galten als Musikgenie. Im 20. Jahrhundert dann fing man auch zu jatzen an, mit Big Band, Schlager und Revue, kam dann die leichte Melodie, mit Pilzköpfen aus Liverpool wurde die Musik dann cool, man hörte Beat den ganzen Tag und Rock'n'Roll mit Überschlag. Noch war aus den Radioröhren durchaus Melodie zu hören, doch die Entwicklung blieb nicht aus, der Computer kam ins Haus, er brachte Techno, Hartmetall, nur mit Geräusch und Überschall. Melodie ist längst vergessen, nur noch Rhythmus macht besessen. Im Disco-Haus, da kracht es heut, wie in der Höhle seiner Zeit. Bum, 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 so dröhnt es laut, wie damals auf der Bärenhaut. Uha, uha, Rapgesang, das ist heut der Liederklang. Und was sagt uns dieses Stück? Der Mensch entwickelt sich zurück. Er ist heut, und das ganz benommen, am Ursprung wieder angekommen.
Ein Urgestein im Bayerischen Rundfunk ist bei uns heute in Habi die Ehre im Vormittagsratsch zu Gast, der Georg Ried. Seit 1989 ist er für den Bayerischen Rundfunk tätig. Und jetzt neigt sich seine Tätigkeit hier im Bayerischen Rundfunk zu Ende. Denn jetzt am Sonntag, den 1. Februar, da läuft seine letzte Radiosendung »So schön klingt Blasmusik auf BR Heimat«. Und ich freue mich, dass er da ist, Schorsch, heute, dass wir zwei Stunden über die ratschen. Sonst redest du über Blasmusik und bist selber Moderator, aber heute bist du aufgefordert und es ist an der Zeit, ein bisschen selber was über die zu erzählen.
Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Ich habe mich auch gerade gefreut über die Aufnahme, die wir gerade gehört haben.
Ja, die ist natürlich mit Bedacht ausgesucht.
Das war nämlich der German Hoffmann mit der Ochsen von der Blasmusik. Und bei dieser Aufnahme, wie bei vielen von ihm, habe ich selbst im Studio die Posaune gespielt.
Wir haben vorhin schon einiges gehört über deine Tätigkeit in der Heimatliebe, in der Literatur, in der Mundartpflege. Und jetzt müssen wir natürlich den Blick richten auf deine musikalische Tätigkeit, auf deine musikalische Laufbahn. Vorhin hast du angesprochen, sozusagen Initialzündung war mit 10 durch den Ernst Mosch. Und jetzt würde ich sagen, nimm uns doch mal mit, wie ist es dann weitergegangen in diese professionelle Richtung ans Richard-Strauss-Konservatorium?
Ja gut, da gibt es sehr viel zu erzählen, das statt irgendwann alles mal in meiner Biografie, die ich hoffentlich jetzt dann in meinem Rentendasein schreiben kann. Aber es war eine wunderbare Zeit, die Zeit als Berufsmusiker. Es gab ja damals noch, neben dem Studium haben wir natürlich auch schon Musik gemacht. Wir mussten ja ein bisschen Geld verdienen. Und so kam ich auch 1979 zu German Hoffmann, zu der Ochsen von der Blasmusik. Da habe ich immer wieder mitgespielt.
Also bist du ja ein junger Bursche, da warst du gerade 20, oder?
Da war ich 20 Jahre alt. Im Studio war ich bei ihm, habe die Schallplatten mitgespielt, habe die Fernsehsendungen mitgemacht, Radio, Live-Übertragungen und dann als festes Ensemblemitglied jedes Jahr auf dem Cannstatter der Vasen gespielt. 5 Jahre lang. Und das war schon anstrengend. Dann hat man 16 Tage gespielt, jeden Tag 12 Stunden. 12 Stunden, das ist schon eine Menge Holz. Aber unvergessen auch die Fernsehauftritte mit German Hoffmann. Ich meine, wir haben damals eine lustige Musikanten, war ich 3-4 Mal dabei. Von der Caroline Reiber, zu der ich heute noch ein gutes Verhältnis habe, ein freundschaftliches, hat es damals moderiert. Und da haben wir alle getroffen. Da war der Mosch dabei, da war der Slauka Aussenig dabei, da waren die großen Sänger dabei, da habe ich die Erika Köth kennengelernt, die hat damals, die große Sopranistin, hat damals gesungen und das war schon eine wunderbare Zeit. Wir waren mit alle beieinander, ob das der Heino ist oder der Fred Bertelmann oder damals, das waren einfach die Stars noch und das waren auch noch Könner, das muss man sagen. Gell? Die haben da was drauf gehabt. Das, im Gegensatz zu einigen heute, die halt im Studio Playback einspielen und dann gehen sie mit dem das ganze Jahr zum Tingeln und zum Hausieren. Gell? Aber Schöne Zeit auch während dem Studium. Mein Lehrer, der Ernst Giel, Bassposaunist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, hat mich jede Woche mit zu den Proben genommen. Im Herkulessaal waren da die Proben und da habe ich auch das Glück gehabt. Später durfte man dann nicht mehr aus Sicherheitsgründen, aber ich habe nur das Glück gehabt, ich durfte, da bin ich teilweise alleine bei den Proben gesessen, habe Leonard Bernstein kennengelernt. Ich habe mit ihm gesprochen, habe ihm die Hand geschüttelt, diesen großen Weltstar. Also, ich habe Georg Scholti kennengelernt, Karl Böhm, Raphael Kubelik. Ich war bei denen bei den Proben mit dabei. Und der Probe ist ja für einen Musikstudenten viel interessanter noch als wie die Aufführung. Weil wie der dann das einstudiert und wie er dann seine Nuancen will, das hat mich also auch als Dirigent dann sehr beeinflusst, muss man sagen. Das war eine tolle Zeit. Gell?
Wie ist es dann weitergegangen aus diesem... aus deiner Posaunistenlaufbahn am Konservatorium?
Gut, ich spiele ja nach wie vor Posaune. Ich habe das Instrument bis heute noch nicht aus der Hand gelegt. Mit meinem Blechragout, ein Ensemble, das ja auch schon 30 Jahre gibt. Da werden wir dann später vielleicht mal drüber reden.
Kommen
wir
drauf.
Und das hat dann einiges, ist parallel gelaufen bei mir dann. Ich habe dann eine Meisterklasse noch gemacht beim Professor Michael Stern, beim Sternbuch. Das war der Soloposaunist im Sinfonieorchester beim BR und war dann Professor an der Musikhochschule. Bei dem war ich dann nur 2 Jahre in der Meisterklasse und habe vom Much dann auch sehr, sehr viel gelernt. Also jetzt nicht nur das Posaunenspiel, sondern der Much war ja auch ein durch und durch Musikant, ein großartiger Dirigent, der hat mir das Dirigieren dann wieder beigebracht. Und ein Sänger, auch ein toller Sänger. Und der hat mich auch animiert, dass ich dann noch Gesangsunterricht nehme. Mhm. Und der Gesangsunterricht bei meinem Freund Heinrich Weber, das war wiederum der erste Tenor im Chor des Bayerischen Rundfunks. Also du siehst, ich habe damals schon viel Verbindung mit dem Bayerischen Rundfunk gehabt. Habe ich dann wirklich auch tolle Gesangsunterrichtsstunden gehabt. Und der hat mich dann auch ein bisschen mit der Sprache beeinflusst. Sprache, Stimmbildung, Gesangsunterricht. Und das war dann auch letztendlich ausschlaggebend, warum ich dann am Mikrofon beim Privatradio, das ist ein eigenes Thema dann, beim Privatradio auch gut angekommen bin und wo ich dann meine Stimme her habe, wo viele Leute sagen, das sei ganz angenehm.
Bleiben wir noch bei prägenden Gestalten. Du hast gerade viele Namen angesprochen. Aber jetzt muss ich nochmal auf den Ernst Mosch zu sprechen kommen und vielleicht auch auf den Ernst Hutter, beide Namensvettern. Mein Herz in deinen Blasmusiksendungen ist Ernst Mosch auch oft vertreten. Was hat dich an ihm so fasziniert oder wie würdest du das charakterisieren?
Ja, Mosch war ein unwahrscheinlich toller Musikant. Ich habe ihn ja im Studio erlebt, ich habe ihn auf der Bühne erlebt, bei den Proben erlebt, wie er mit seinem Orchester immer wieder einstudiert hat für seine Tourneen in Germeringen. Hat er ja gewohnt, das ist ja
ein Nachbarort von
unmittelbar
dir
quasi. Bei mir in der Nähe, 5 Kilometer ist Germeringen weg. Und ich habe das dann beim German Hoffmann, da waren einige Musiker bei Mosch dabei, habe ich das erfahren, dass der Mosch zum 25-jährigen Jubiläum eine Tournee macht. Und dann habe ich gedacht, da könnte man sich ja bewerben, habe ich ihn angerufen, privat, war er sogar ehrlich am Telefon. Dann habe ich ihm das gesagt, dass ich da junger Musikant bin, studiere in München. Und ja, ich soll mal vorbeikommen. Dann bin ich gleich am Nachmittag zu ihm rübergefahren, dann haben wir einen Kaffee getrunken, haben uns unterhalten. Dann hat er mich eingeladen ins Studio nach Ludwigsburg, dass ich da bei einer Plattenproduktion mitmache, dass ich da ein bisschen Probespiel mache bei ihm. Und da war ich dann auch und das habe ich dann auch gemacht. Und er wollte mich dann auch mit auf Tournee nehmen. Hat es aber dann aus zeitlichen Gründen hat es dann nicht funktioniert, weil ich natürlich mit dem Studium, die waren ja 30 Tage unterwegs und so lang konnte ich auch nicht freimachen mit dem Unterricht und so weiter und so fort. Also ich habe es dann nicht gemacht, war im Nachhinein auch gut, weil dann habe ich ja dann die andere Karriere eingeschlagen, die dann letztendlich mit dem Radio zu tun gehabt hat.
Prägend für den Richorsch, der seinerzeit dann aber auch dem Ernst Mosch, der hat dich geprägt, aber du hast ihm gewissermaßen auch an Gefallen getan oder ihm Gutes getan, wie du mir gerade während die Musik gelaufen ist, erzählt hast.
Ja, er hat, also erstens einmal, aber das ist dann das Thema, wo überhaupt dann der Bayerische Rundfunk zum Zug kommt. Ich habe damals zum 35-jährigen Jubiläum habe ich eine Sendung gemacht und der Mosch wollte ja nie Interviews geben. Der war immer ein bisschen so, ja, medienscheu oder eher zurückhaltend. Er hat gesagt, ich bin Musiker und kein Sprecher. Das war so sein Argument, hat er damals zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, es wäre halt schön, wenn ich von ihm ein Interview kriege zum 35-Jährigen. Das wäre vielleicht für meine Karriere beim Bayerischen Rundfunk ganz gut, wenn ich da das vorweisen kann. Dann hat er mir das gern, dieses Interview. Ich habe ihn dann auch anschließend immer wieder in meinen Sendungen gespielt. Und er hat damals einmal zu mir gesagt, ich habe dir sehr viel zu verdanken. Da sage ich, wie soll ich das auffassen? Ja, du hast mich wieder richtig populär gemacht in deinen Blasmusiksendungen. Das war doch ein tolles Kompliment.
Mhm. Ja. Also deine Beschäftigung mit der Blasmusik, ein Leben für die Blasmusik, kann man sagen, darüber reden wir in der nächsten Stunde, weil jetzt geht's darum, wir haben jetzt schon ein bisschen deinen Werdegang mitgekriegt über das Konservatorium und deine prägenden Figuren im Leben und deine literarische Tätigkeiten und die Heimatliebe im Allgäu. So, aber dann sind wir im Jahr 1989 und da ist es mit dem Bayerischen Rundfunk losgegangen. Diese Zeit endet jetzt am 1. Februar, am Sonntag. Machst du im Übrigen zusammen mit dem Eschner Anderl, oder?
Nein, mach ich noch alleine. Noch? Da gibt es einen Rückblick von mir auf viele, viele schöne Begegnungen.
Darüber gibt der Schorsch in der nächsten Stunde Auskunft, was in seinem reichen Berufsleben seit 1989 im Bayerischen Rundfunk alles passiert ist. Schorsch, freut mich, dass du da bist und mit mir so ratscht.
Freut mich auch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und ich habe heute die Ehre, mit dem geschätzten Kollegen, langjährigen Kollegen Georg Ried im Studio zu sitzen. Schorsch, grüß dich und nochmal herzlich willkommen.
Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer von BR Heimat.
Der Bayerische Rundfunk ist für dich kein Neuland. Du bist hier jahrzehntelang ein- und ausgegangen. Wann hat es angefangen? 1989.
89 bin ich zum BR gekommen und dann habe ich einiges durchgemacht, ja.
Und was er da alles durchgemacht hat, was alles entstanden ist, das erfahren wir ein bisschen in dieser Stunde. Man darf sagen, es ist, glaube ich, nicht zu hoch gegriffen. Jetzt am Sonntag, 1. Februar, geht eine Ära zu Ende, weil Georg Ried macht seine letzte Radiosendung So schön klingt Blasmusik auf BR Heimat. Schorsch, zum Radio bist du gekommen, im Ostallgäu aber zuerst.
Im Ostallgäu, das war ganz nett. Also ich war ja noch am Konservatorium, am Richard-Strauss-Konservatorium. Und dann habe ich ja immer nebenzu Theaterstücke auch geschrieben. Mein erstes Theaterstück 1980, dann 1984 das zweite, sehr erfolgreiches Theaterstück, Tante Clara hat es geheißen. Und da war auch der Dr. Helmut Simon beim Theaterstück, beim Sepp Eichhorn. Die zwei haben vorgehabt, dieses Lokalradio in Kaufbeuren zu gründen. Es kam die Lokalradio-Zeit auf in Bayern durch ein neues Mediengesetz. Und wir in Kaufbeuren waren damals mit der Neuen Welle Ostallgäu, kurz NWO, mit die Ersten. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, bei ihnen mitzuarbeiten, weil ich natürlich junger Kerl bin, weil ich reden kann und weil ich natürlich Autor bin und wir wollen auch lokal Kolorit in diesen Sendungen, ob wir da nicht zusammenkommen. Und dann bin ich zusammen mit meinem Hauptdarsteller vom Theater, mit dem Arno Schneider, wir haben dann bei dem Radio mit angefangen, haben das Radio gegründet, Vorlaufzeit, und dann gingen wir auf Sendung. Und ich war damals der Erste in Bayern zusammen mit einem Kollegen von Radio Gong, die 84 die erste Privatradiosendung moderiert haben. Ich habe das am Morgenmagazin moderiert.
Also das ist ja, bist ja immer noch ein junger Bursch mit 25,
das,
oder?
Ja, sowas. 25. Und das war damals schon eine tolle Sache. Und diese Lehrzeit bei der Neuen Welle Ostallgäu, die kann uns keiner nehmen. Wir haben unwahrscheinlich viel gelernt und zwar alles gelernt. Das war der Vorteil. Wir haben ja das Radio neu erfunden. Es gab ja nur die Öffentlich-Rechtlichen und da hat man ganz schwierige Aufnahmeprüfungen gemacht, bei der Technikerschule da in Nürnberg und so weiter, und auch als Redakteur ist man bloß über Journalismus reinkommen und so weiter. Also das war, und meine Kollegen beim BR damals, die waren ja gut, der andere war der Moderator, der andere war der Nachrichtensprecher, der andere war der Stationssprecher, der andere war der Techniker, der war das, der war, und wir haben alles gemacht.
Ja, ja, bei uns, also ja, im BR war es lange Jahre so, teilweise heute noch so, arbeitsteilig, was ja seinen Sinn hat, ja, ja. Aber wir das haben hat natürlich gemacht. Auch seinen Vorteil, wenn man mit allem betraut
wir
wird.
Wir haben Veranstaltungen erfunden, wir haben moderiert, wir haben die Technik selber gefahren, wir haben Schallplatten aufgelegt, wir haben Bänder geschnitten, wir haben Interviews gemacht, wir haben einfach alles gemacht und das war schon ein großartiges Rüstzeug damals bei der Neuen Welle Ostallgäu. Dass das natürlich kostspielig war, das ganze Privatradio-Geschäft, und dass man immer Probleme gehabt hat mit der Finanzierung, das ist auch klar. Dann war ich auch ein bisschen in der Geschäftsführung mit drin, ich war auch in der Kabelgesellschaft, im Verwaltungsrat mit dabei. Und dann habe ich die Idee gehabt, damals mit dem Dr. Simon, man müsste eigentlich mit dem Bayerischen Rundfunk zusammenarbeiten. Weil die Nachrichten waren unwahrscheinlich kostspielig, die zu machen für Lokalradio. Und nach Programm, wir haben ja 24 Stunden gesendet, und dann haben wir einen Termin gemacht beim Bayerischen Rundfunk, Dr. Helmut Simon und ich, wir waren beim Reinhold Föth, der war damals noch Intendant, haben ihm den Vorschlag gemacht, ob man nicht zusammenarbeiten kann. Und Föth hat es gut gefallen und der Föth hat gesagt, ja, wir können das ja probeweise mal machen, aber wir müssen das über einen Programmaustausch machen. Das heißt Programmaustausch, weil sonst müsst ihr die Nachrichten bezahlen. Außer wir machen einen Programmaustausch. Gibt's ja heute noch innerhalb von der ARD gibt's ja Programmaustausch. Also der Hessische Rundfunk kann jederzeit eine Sendung vom BR senden. Das ist alles kein Problem. Gut, und dann habe ich eine Sendung gemacht für den Bayerischen Rundfunk. Die hat geheißen von Allgäu nach Oberbayern, so klingt's bei uns, zusammen mit dem Arno Schneider. Wir haben die zu zweit gestaltet und moderiert. Und der Ansprechpartner hier im Haus war der Helmut Kirchhammer, das war damals der Unterhaltungschef, und mit dem haben wir da quasi die Sendung gemacht. Die ist dann auch gelaufen in Bayern 1, irgendwann einmal abends um 9, von 9 bis 10 ist die auch gelaufen, als Programmaustausch. Und für diese Sendung haben wir dann letztendlich auch die Nachrichten bekommen. Das lief dann 2 Monate und dann gab es aber politisch ein bisschen Probleme, da haben uns dann ein paar andere Strich durch die Rechnung, das hat aber dann nicht mehr funktioniert. Aber für mich war der Vorteil, ich war bei Helmut Kirchhammer. Kirchhammer hat zu mir gesagt, Sie haben eine schöne Stimme. Hätten Sie nicht Lust, bei uns mitzuarbeiten?
Also diese Arbeit ging los 1989 und jetzt reden wir von 1991 dann.
Wir reden jetzt dann quasi von 1989 dann.
Aha, das ist ja, ach so,
jetzt, das ach so. Und 1989 im Frühjahr hat mich dann der Kirchhammer gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, bei uns mitzuarbeiten, also beim Bayerischen Rundfunk, weil einige in Pension gegangen sind. Ivan von Gezi, das waren ja alles Legenden. Dann Eberhard von Beerswart als Musikredakteur. Und dann, weil ich mich ja natürlich in der Musik gut ausgekannt habe, also jetzt nicht nur immer die Blasmusik im Vordergrund stellen, sondern allgemein, bin ich dann 1989 zum BR gekommen als Programmgestalter, als Musikredakteur. Und da habe ich dann ja für Bayern 1 viele Jahre Vormittag die Sendung gut aufgelegt gemacht, die Musik rausgesucht, dann auch einige Jahre das Musikjournal in der Früh. Ich habe also 4 Jahre habe ich in Bayern 1 von in der Früh um 6 bis mittags um 12 die Musikauswahl gemacht. Und da braucht man natürlich dann schon ein großes Repertoire an Wissen. Gell? Also das war dann die Anfangszeit.
Na, Ernst Hutter, auch ein Name, der dir wohl vertraut ist,
Josh. Ja, Ernst kenne ich schon sehr, sehr lange. Wir haben uns kennengelernt auch. Er war bei der Egerländer Musikanten und in dieser Zeit war er ja viel mit Mosch benannt und da haben wir uns schon kennengelernt. Und dann spätestens, als er dann die Egerländer übernommen hat von Ernst Mosch nach dem Tod, 1999 war das, da waren wir dann immer regelmäßig in Kontakt. Und Ernst Hutter war auch immer und gerne und oft ein ständiger Gast in meinen Sendungen im Radio und natürlich dann auch im Fernsehen.
So, Stichwort Radiosendungen. Das ist losgegangen 1991.
Ja, das war also Folgendes.
Also, du hast ja gerade schon geschildert, dass du für Bayern 1 da vorher schon tätig warst in der Musikauswahl. Aber jetzt, als Georg Ried vor das Mikrofon zu treten.
Bis zur Bayern 1 Reform 1995 habe ich da die Sendungen bestückt mit Musik, mit Schlagermusik und internationale Musik halt, was man halt so spielt. Damals war es ein bisschen anders wie heute, was in Bayern 1 läuft. Und 1989, als ich im Frühjahr zum BR gekommen bin, war schon ja, die Prämisse von Walter Föhringer, dass ich dann auch den Wolfgang Felsing beerbe. Der war Raummusikredakteur und der Wolfgang Felsing hat am Sonntagmittag den Musikpavillon gemacht. Diese Sendung lief von 12 bis 13 Uhr. Musikpavillon war nur eine Laufbandsendung, also nichts moderiert und gar nichts. Und ja, Blasmusik, aber da waren natürlich auch viele Studioproduktionen mit Orchester, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und so weiter und so fort. Und ich habe das dann ein bisschen umkrempelt. Ich habe dann den Musikpavillon in meinem Stil gemacht, wie ich es auch beim Privatradio gemacht habe. Ich habe beim Privatradio auch schon eine Blasmusiksendung moderiert und gehabt. Letztendlich so, wie ich es jetzt gemacht habe, hier beim Bayerischen Rundfunk. Und dann habe ich das ein bisschen anders gestaltet und dann den Vorschlag gemacht, dass ich diese Sendung auch gerne moderieren würde. Dann haben sie zuerst gesagt, unsere Verantwortlichen, ja, Sonntagmittag, die Leute wollen da beim Essen ihre Ruhe, die wollen jetzt nicht auch wieder Gequatsche hören, sondern die wollen halt nur Musik hören. Dann sage ich, na, ich mache das dann schon kurzweilig, ich mache das schon interessant. Ja, was wollen wir denn über Blasmusik erzählen? Dann sage ich, auch das weiß ich, was man da erzählen kann. Und dann habe ich den Klaus-Erich Bötzkes, das war damals unser Unterhaltungschef, überzeugen können, dass ich eine Probesendung mache. Und der Klaus hat dann diese Probesendung angehört und war eigentlich begeistert von mir, von der Stimme her und wie ich es mache, so kurzweilig. Und dann hat er beschlossen, dass ab 6. Oktober der George Ried moderiert mit dieser Sendung, die damals noch Musikpavillon hieß.
6. Oktober 1991.
Dass die da gesendet wird. Und da bin ich dann ab dem Zeitpunkt jeden Sonntag auf Sendung gewesen. Wir haben dann später diese Sendung umgetauft, was mir auch recht war, in den Titel So schön klingt Blasmusik. Und seitdem habe ich das dann gemacht. 35 Jahre ist es. In der Zwischenzeit gab es ja mal die Bayern-1-Reform 95. Da waren wir dann ein halbes Jahr am Abend auf Sendung. Am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr. Und das war damals schon etwas, wo unseren Blasmusikfreunden in Bayern nicht gefallen hat. Dann hat es viele, viele Briefe gehagelt und Beschwerden. Und dann hat der Intendant hat damals dann beschlossen, dass George Ried soll wieder am Sonntagmittag moderieren. War schön.
Ja. War gut. Okay. Ich meine, es war ja auch das, da greife ich jetzt vor, weil in dieser Zeit hat sich ja noch viel getan, aber ich greife jetzt ein bisschen vor. Und trotzdem ist es ein Rückblick, 2015 ist die Blasmusik, oder seitdem gibt's ja BR Heimat. Und seitdem ist BR Heimat deine mittägliche Heimat am Sonntag.
Ja, ich war ja dann auch, also die Blasmusik wollte man aus Bayern 1 oder auch Volksmusik wollte man ja immer schon ein bisschen verschieben.
Da müssen wir jetzt sagen, ja, seltsame Befindlichkeiten im Haus, wo der Volksmusikfreund und Blasmusikfreund sagt.
Und ich habe damals einmal zu unserem Hörfunkdirektor damals, zum Thomas Gruber, gesagt, ja, lass uns halt einen eigenen Sender machen für Volks- und Blasmusik. Dann hat er gesagt, na, das ist ja zu kostspielig, das geht ja auch gar nicht von der Ausstrahlung her und das ist ja eine ganz eine kostspielige Sache. Später, als dann die Digitalwellen kamen, die ja wesentlich günstiger sind vom Technischen her, kam dann wieder mit Uli Wilhelm als Intendant die Idee, dass man das macht und er hat damals den Stefan Frühbeis und mich als allerersten involviert und gefragt, was wir davon halten. Wir waren natürlich begeistert, ist ganz klar. Wer hat schon einen eigenen Sender für Volks- und Blasmusik rund um die Uhr? Man kann die Vielfalt bringen, man kann einfach einmal, wir hören sie ja jetzt bei BR Heimat, ja. Der Erfolg ist ja da und die Leute lieben es.
Und ja, und wir sind ja, also das, so viel kann man aus dem Nähkästchen verraten. Wir sind intern auch natürlich in der Redaktion sehr froh, dass wir sozusagen unsere eigene Fläche
richtig
haben und das 24 Stunden. Wir kommen ja personell nicht hinterher, muss man gestehen, soweit. Aber wenn man das vergleicht, wie es vorher war, wo die Volksmusik über verschiedene Wellen da mal verteilt war und da auf Leckles Teppich, Stuck und so weiter.
Ja,
und jetzt sind wir gebündelt und wir haben unsere Kundschaft natürlich herüberziehen müssen. Das war nicht ganz einfach.
Das habe ich damals auch, möchte ich sagen, ganz geschickt gemacht. Ich habe damals den Vorschlag gemacht beim Intendanten, beim Ulrich Wilhelm. Wir machen doch, ich mache noch 3 Monate länger bei Bayern 1 und immer eine Stunde von 11 bis 12 und dann sage ich für Gott und sage, und übrigens, wenn Sie weiterhin Blasmusik hören wollen, dann schalten Sie jetzt auf unseren Digitalkanal BR Heimat und dann mache ich noch eine Stunde. Und da habe ich viele, viele Hörer habe ich da mit eingeführt in das, ja, in das Digitalradio. Das war damals schon wichtig. Aber mittlerweile ist es eher als digital. Also mittlerweile haben wir da ja keine Berührungsängste mehr mit Ausspielungen. Und wer uns hören will, kann uns hören. Und es sind ja auch einige auf der ganzen Welt. Das hat mich eigentlich immer am meisten gefreut. Ich habe also bei meinen Sendungen Post gekriegt bis von Neuseeland. Also am anderen Ende der Welt von uns aus sind. Immer wieder Amerika,
alles. Wobei, das dankenswerterweise gilt für gesamt, die Welle BR Heimat, dass tatsächlich aus der ganzen Welt immer wieder mal eine E-Mail kommt oder so, wo wir uns sehr freuen, dass die Resonanz dann so da ist. Ich hoffe, das werden wir weiter so erfüllen und dem nachkommen. Und dazu trägt unser Vormittagsratsch hoffentlich bei. Und Georges Ried gibt uns heute Einblicke in seinen Werdegang, seine Laufbahn, die jetzt, ja, leider, wobei für die vielleicht gar nicht so leider, weil es tun sich ja vielleicht neue Ziele auf, aber jedenfalls, Georges Ried hört jetzt am Sonntag auf und heute ratschen wir aber noch und machen Live-Radio auf BR Heimat. Lieber Georges Ried, Blechragout, hast du was damit zu tun?
Ja, natürlich. Meine Musikgruppe, die mittlerweile 30 Jahre spielt und zwar 30 Jahre mit der gleichen Besetzung. Das muss man immer mal vormachen. Das ist also, wie wir alle gut befreundet sind und gut miteinander auskommen. 30 Jahre Blechragout.
Und Posaune hier war das?
War der Schorsch höchstpersönlich mit Blueberry Hill oder Blaubeerpichelbu. Also das Stück haben wir heute noch im Repertoire. Meistens ist es Zugabe am Schluss, wenn man irgendein Konzert spielt oder irgendwas, kommt der Blaubeerpichel noch. Musikalisch habe ich beim Blechragout mit die schönsten Zeiten erlebt. Weil wir ja alles notenfrei und stromlos spielen. Also wir sind sehr flexibel immer gewesen und wir waren auch auf der ganzen Welt unterwegs. Wir waren in den USA, wir waren Spanien, wir waren also überall waren wir und haben immer große Erfolge gehabt. Und das ist das Schöne, wenn man einfach ein Stegreifmusiker ist, wenn man irgendwann die Instrumente auspackt und einfach loslegt.
Und los geht's.
Und ohne wieder ein Mikrofon aufbauen oder irgendwas, sondern einfach.
Na gut, da tut sich der Blechbläser natürlich ein bisschen leichter, weil er eine gewisse Durchschlagskraft, ich als Gitarrspieler, tun wir da schwerer.
Hat unwahrscheinlich Spaß gemacht und macht auch immer noch Spaß. Wir spielen ja immer noch aktiv und wir haben jetzt dann am 12. Februar im Stadeltheater unser 30-jähriges Jubiläumskonzert.
Stadeltheater
Blonhofen. Da ist auch der Wolfgang Krebs mit dabei als Gast. Und ich brauche jetzt große Werbung mehr machen, weil das Konzert ist schon ausverkauft. Also große Werbung, aber macht immer noch Spaß.
Ja. Du hast uns vorhin mitgenommen, wie deine Anfänge mit so schön klingt Blasmusik waren und was du da ein bisschen verändert hast und wie du es ein bisschen neu gestaltet hast. Und mittlerweile hat es sich ja so derart etabliert. Hört mit dir jetzt auf am Sonntag. Wir versuchen, in deine Fußstapfen zu treten. Mal schauen, wie uns das gelingt als Trio der ersten anderen, die Regina Wallner und ich. Müssen wir mal schauen. Aber jedenfalls, jetzt sind wir zuerst noch beim Recharge, wie er vom Radio zum Fernsehen gekommen ist, im BR-Fernsehen dann.
Ja, war ganz interessant. Ich habe immer Kontakte auch zum Fernsehen gehabt, weil ich das Oktoberfest ja auch gemacht habe. Ich habe ja auch 35 Jahre, war ich verantwortlich fürs Platzkonzert auf dem Oktoberfest. Und da habe ich das Programm gemacht und das organisiert fürs Radio. Und da hat sich dann Anfang der, ich glaube 2000 oder was, hat sich dann das Fernsehen auch mit eingeklinkt, von der Übertragung her, am Sonntagmittag. Und mit dem Christian Faust, dem Redakteur, habe ich dann gute Kontakte gehabt und auch dann auch zum Fernsehen. Ich habe dann beim Fernsehen nochmal eine Pilotsendung gemacht, die habe ich ihm vorgeschlagen. Diese Sendung hat Wirtshausmusikanten geheißen und war auch sehr, sehr schön, gibt es ja heute noch.
Ja.
Und dann habe ich mit dem Volker Hartmann, das war der Redakteur beim Fernsehen, immer den Vorschlag gemacht, lass uns da auch blasmusikalisch was beim Fernsehen machen. Und der hat da ja nichts Passendes gefunden. Wir haben von einem Frühschoppen gesprochen, aber das war dann auch wieder, da habe ich ja Radio gemacht und so. Und dann hat die Helge Rösinger hat die Idee gehabt, eine Burgensendung zu machen, gekoppelt mit Musik halt, mit passend. Und dann hat der Volker Hartmann zu ihr gesagt, ja, und dann nennt es doch Bayern-Burgen Blasmusik, weil der Georges Ried möchte schon lang auch die Blasmusik etablieren. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt beim Volker Hartmann, Helge Rösinger, Bernadette Meyer-Sabisch. Und da ging es dann um diese Sendung. Und dann habe ich, also sie will, dass da die Musik läuft und die Gruppen laufen, die auch bei mir im Radio zu hören sind. Sei das kein Problem, gibt's ja alle. Das sind ja keine Musikgruppen, die es nicht gibt, die nicht existieren. Und dann hat die Helge Rösinger das gesagt, ja, das gefällt dir ganz gut. Dann habe ich gefragt, wer moderiert denn die Sendung? Dann hat sie zu mir gesagt, da haben sie noch niemanden, da machen sie sich erst Gedanken. Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja das machen. Ich könnte ja die Sendung moderieren. Dann hat sie gesagt, ja, haben sie schon mal im Fernsehen moderiert? Dann habe ich zu ihr gesagt, wenn sie mich in einem Jahr fragen, dann sage ich ja. Das war dann vielleicht ausschlaggebend.
Schelm.
Das war, und dann, gut, dann habe ich ein Casting gemacht. Muss man ja. Ob man das auch kann, das ist, also Fernsehmoderation ist was ganz, ganz anderes als im Radio. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Und dann haben die mit mir ein Casting gemacht in Unterföhring draus, mit Kamera und alles und mit Gehen und mit Laufen und mit Stehen und mit allen möglichen Facetten, die man können muss, wenn man mit der Fernsehkamera kokettiert.
Ja, sich vor der Kamera bewegen
ist natürlich wirklich und das was war, Besonderes. Das war knallhart. Also die haben mich da ins kalte Wasser reingeschmissen. Gell. Weißt du, und dann auf einmal gesagt, so, jetzt machen Sie mal eine Begrüßung. Ja, keinen Text gehabt, gell. Und, aber das war mein Vorteil, dass ich das natürlich durchs Radio her, ich habe ja nicht Manuskripte geschrieben, dass ich das frei kann, dass ich auch begrüßen kann. Dann habe ich da aber Begrüßungen in die Kamera reingeschmissen und alles. Und dann haben sie letztendlich gesagt, ja, er soll das moderieren. Das entscheidet dann der Fernsehdirektor. Weil das ist, ja, beim Fernsehen, da gibt's ja nur, ich glaube, nur 100, die vor der Kamera stehen. Und da kann nicht jeder einfach vor der Kamera stehen. Das entscheidet dann immer der Fernsehdirektor.
Ist das heute noch so?
Ich glaube schon, dass es noch so ist. Ich habe das noch nie mehr gebraucht. Ich war ja dann dabei. Und dann war der Fuchs damals. Und der Fuchs hat gesagt, ja, gefällt ihm gut. Und Thomas Jansing war damals Unterhaltungschef. Die haben das für gut befunden. Und dann habe ich die Sendung Bayern Burgen Blasmusik gemacht. Einige Jahre, bis das dann irgendwann mal auch ausgelaufen war. Die Burgen, wir waren überall unterwegs in Bayern und so. Irgendwann ist es gut. Dann habe ich aufgehört mit der Sendung und dann ist neue Unterhaltungschefin gekommen, die Annette Siebenbürger, und die hat mir dann einen Vorschlag gemacht, sie möchte doch eine spezielle Blasmusiksendung machen, wo die Blasmusik ein bisschen mehr und die Protagonisten ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen. Und so,
aha, ist, dann, und so ist mit Blasmusik, so ist durch mit Bayern, Blasmusik entstanden.
Durch Bayern entstanden. So haben wir das dann gemacht. Bis jetzt.
Bis jetzt, also
ja, es gab dann das
wir haben deine Abschiedssendung im Radio am Sonntag, die Abschiedssendung im Fernsehen war schon im Herbst und da hast du den Titel leicht abgeändert mit Blasmusik durch Bayern und es hat geheißen mit Blasmusik durchs Leben. Ja. Eine recht persönliche Sendung war das.
War eine sehr schöne Sendung und die war wirklich, und viele alte Weggefährten habe ich mit dabei gehabt und wir haben über viele schöne Dinge im bayerischen Fernsehen, im bayerischen Rundfunk gesprochen. Und ich muss nach wie vor sagen, ich habe im Bayerischen Rundfunk sehr, sehr viel zu verdanken und sage auch jetzt noch ein herzliches Vergelt's Gott, dass ich mitmachen durfte.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit einer BR-Legende, Schorsch Ried, der am Sonntag aufhört. Du hast uns jetzt schon Einblicke und Rückblicke gemacht in deiner Biografie. Beim Fernsehen sind wir gelandet und jetzt müssen wir natürlich noch ein wichtiges, schönes, großes Thema ansprechen, was ganz aktuell ist, was aber auch für dich trotzdem endet. Das ist die Faschingsprunksitzung Schwaden-Weiß-Blau-Hurra und Hellau. Heute Abend ist das im Fernsehen, im BR-Fernsehen zu sehen.
Heute Abend 20.15 Uhr. Und das ist wirklich eine tolle Sendung. Wir haben sie ja letzte Woche am Freitag aufgezeichnet. Die wird ja mal eine Woche vorher in der Stadthalle Memmingen aufgezeichnet. Aber wirklich sehr gut gelungen. Tolle Protagonisten mit dabei. Ich habe selber sehr viel gelacht. Viele neue Leute auch mit dabei. Also die alten Stammkunden sind natürlich mit dabei. Heinrich Delcore oder Hillos Herztropfer, wie sie alle heißen.
Ja, und Wolfgang Krebs,
der Wolfgang Krebs, der alte Spätzl, den ich von Anfang an mit reinbracht habe in die Sendung und der natürlich jetzt der Lokalmatador ist in all seinen Figuren, in seinem Ministerpräsidenten als Hubert Aiwanger oder dann als Schorsch Schäberl. Und als Schorsch Schäberl hat er mich dann wirklich überrascht und das kommt heute Abend auch, die Überraschung. Er hat mich dann verabschiedet und das ist wirklich unwahrscheinlich gelungen. Also grandiose Rede, was er da gehalten hat. Ich möchte nicht zu viel verraten. Das können die Zuschauer heute abends ab 20.15 Uhr im BR-Fernsehen gute 3 Stunden dann live erleben.
Ja, das genau, es ist ja nicht nur ein Abschied vom Radio, es ist ein Abschied vom Fernsehen und vom BR insgesamt von dir.
Für mich war das ein toller Abschied, auch jetzt beim Fernsehen, weil ich erstmals nicht der Sitzungspräsident war von der Sendung, sondern ich war der Moderator. Also ich war auf der Bühne, der Bühnenmoderator. Ich habe das gemacht, was ich eigentlich die letzten 40 Jahre schon immer gemacht habe, auf der Bühne stehen mit Mikrofon in der Hand und die Leute unterhalten und moderieren. Das ist ja das, was ich immer gern gemacht habe. Und das hat man mir zugestanden jetzt heuer zum ersten Mal bei Schwaben ist Blau. Und ich glaube, dass es gut gelungen ist und dass es sehr interessant und nett wird.
Das haben wir jetzt soweit gar nicht abgesprochen gehabt, George, aber das passt jetzt nein, weil du sagst, immer auf der Bühne gestanden und Unterhaltung machen. Du hast ja auch eine Firma, Reed Entertainment, und im Grunde genommen zieht ja deine ganze Familie damit an einem Strang und in diesem Sektor. Die sind alle da ein bisschen mit reingewachsen, deine Frau und die Söhne.
Ja klar, weil die Kinder wachsen ja mit dem auf, was der Vater macht. Man muss klipp und klar sagen, meine Kinder sind Jahrgang 89, 90, 91 und 93, die sind mit mir, mit der Blasmusiksendung am Sonntagmittag aufgewachsen. Die kennen den Vater am Sonntag.
Am Sonntagmittag nur im BR.
Nur vom Radio. Und ich habe ja immer live gemacht. Also ich habe ja so gut wie nie aufgezeichnet. Wenn es einmal sein musste, weil ich vielleicht beim Fernsehen unterwegs war oder so, dann habe ich Aufzeichnungen gemacht, aber sonst immer live. Und das war schon interessant. Und da sind die mit aufgewachsen. Wir haben ja die Firma In Motion und die macht mein Sohn, meine Söhne und meine Tochter. Und die sind da auch sehr erfolgreich und sehr rührig und sehr fleißig. Und so soll es auch sein. Ich bin bloß im Hintergrund. Jetzt werde ich dann den Titel des Hausmeisters bekommen, schätze ich mal.
Das wäre jetzt so zum Richtung Abschluss so meine Frage. Hat der Richard oder was hat der Richard für Pläne für die Zukunft, sofern er es verraten will oder andeuten will?
Er hat schon Pläne, da wird es auch Überraschungen geben. Ich werde auch vielleicht meinen privaten Fernsehkanal nochmal aufmachen, um viele, viele, viele alte Produktionen, die es auch gibt von mir, mundartmäßig und so, auf YouTube den Zuschauern zu präsentieren. Aber ich werde mich auch wieder verstärkt auf die Bühne bitten, und zwar Theater schreiben oder dann auch in der Kleinkunst mit der Mundart wieder viel unterwegs sein und auch musikalisch. Ich singe ja nach wie vor viele Lieder, ich habe einige auch komponiert, gestanzelt und so weiter. Also da wieder unterwegs sein und mich wieder um unsere Heimat und um unser Bayern kümmern.
Schau, da bleibt mir bloß zum Sagen, alles Gute für die Zukunft, viel Vergnügen, alles Gute im Ruhe- oder Unruhestand. Und vergelt's Gott für den Besuch heute. Also einmal betrittst du das Funkhaus noch sozusagen?
Ja, am kommenden Sonntag ab 11 Uhr heißt dann noch einmal So schön klingt Blasmusik. Und es wird wirklich eine sehr interessante Sendung werden. Ich werde mit viel, viel, viel schönem Tonmaterial auch zurückblicken auf die vergangenen 35 Jahre.